ARD. SWR 2. Wissen.
Kigali. Die Millionenmetropole im Herzen Ruandas sieht modern aus, fortschrittlich. Das kleine ostafrikanische Land hat sich zum Vorzeigestaat des Kontinents entwickelt. Die Wirtschaft wächst überdurchschnittlich stark. Ausländische Konzerne haben sich angesiedelt, wie Volkswagen und BioNTech. Ruanda gilt als sehr sicher. Deshalb ist das Land Austragungsort internationaler Mammutkonferenzen. Korruption wird aktiv bekämpft. Außerdem gibt es große Bemühungen für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel. Bereits seit 2008 ist Plastik in Ruanda verboten. Ein Land im Aufschwung, aber mit schwerem Erbe. Dem Völkermord an den Tutsi im Jahr 1994, dem schnellsten Völkermord der Geschichte, bei dem rund 1 Million Menschen ums Leben kamen, teils brutal ermordet. Doch die Aufarbeitung dieser Verbrechen wurde in Ruanda aktiv angegangen.
Ruandas Versöhnungsweg, 30 Jahre nach dem Völkermord, von Marie-Christine Werner.
Eine belebte Straße in der Hauptstadt Kigali. Haltepunkt für Motorradtaxis sowie kleine Lokale. Gegenüber befindet sich eine der größten Genozidgedenkstätten des Landes mit Gräbern und Namenstafeln der Opfer. Direkt daneben schmiegt sich eine Parkanlage den Hügel hinauf mit akkurat geschnittenen Rasenflächen, Bäumen, Blumenbeeten, einem kleinen Flusslauf sowie Kunstobjekten. Immer wieder laden Bänke zum Verweilen ein. Es ist der Jardin de la Mémoire, der Garten der Erinnerung, eröffnet im Jahr 2022. Eine kleine Delegation aus dem Partnerland Ruandas, aus Rheinland-Pfalz, besuchte den Garten. Brave Olivier Ngabu erzählt, wie es zu dem ungewöhnlichen Park kam.
Warum ein Garten der Erinnerung? Diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Aber wir von Ibuka wollten zusammen mit der ruandischen Regierung unsere eigene Geschichte mal ganz anders erzählen, indem wir das mit Hilfe der Natur machen. Wir wollen einen Ort der Besinnung schaffen, in dem die Menschen hierher kommen können, um sich zu erinnern.
Ibuka vereint 15 Opferverbände. Brave Olivier Ngabu ist ihr Programmchef. Er dreht sich zu einem Bereich mit unzähligen Steinen.
Hier im Trockengarten wollen wir mehr als 1 Million Steine sammeln. Zur ruandischen Kultur gehört es normalerweise, unsere lieben Verstorbenen mit Blumen zu gedenken. Jüdinnen und Juden bringen Steine auf den Friedhof. Diese Idee hat uns Überlebenden gefallen, weil wir so einen Ort haben, an dem wir immer wieder Steine ablegen können, in Erinnerung an unsere Lieben, die wir während des Völkermords gegen die Tutsi verloren haben.
Der 3 Hektar große Park steckt voller Symbolik. Auch die landschaftlichen Elemente, Wasser, Schilf und Berg, beziehen sich auf das massenhafte Morden, das vor 30 Jahren in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994 begann. Die Mörder haben die Leichen damals in den Fluss Niabarongo geworfen, bis das Wasser sich rot gefärbt hatte. Andernorts flüchteten Menschen auf einen Berg und verteidigten sich dort eine Zeit lang. Andere versteckten sich im hohen Schilf der Sümpfe und überlebten so unentdeckt.
When we want to remember them, we need to be close to them.
Freddy Mutangua musste, damals 10 Jahre alt, aus einem Versteck mit anhören, wie seine Eltern und seine 4 Schwestern lebend in eine große Grube geworfen und mit Steinen erschlagen wurden. Für ihn hat der Garten der Erinnerung eine große Bedeutung, denn hier kann er seinen Lieben nahe sein. Freddy Mutangua ist Vizepräsident der hinterbliebenen Organisation Ibuka und zeigt den Hügel hinauf. Dort entstehe der Forest of Memories, ein Wald der Erinnerungen. 100 Bäume sollen dort einmal stehen, weil das Morden genau 100 Tage dauerte. Geschichten aus diesen 100 Tagen im Frühjahr 1994 in Ruanda gibt es unendlich viele. Und natürlich auch unterschiedliche Perspektiven auf den Versöhnungsweg Ruandas.
Da ist Esther Mujawayo Kainer. Sie kam mit ihrem zweiten Ehemann 1999 nach Deutschland und arbeitet als Traumatherapeutin und Autorin in Düsseldorf. Durch den Völkermord in Ruanda hat sie ihren ersten Mann und fast die gesamte Familie verloren. Sie konnte sich und ihre drei Töchter retten. Esther Mujawayo Kaina kann zwar immer noch nicht begreifen, wie sich ihre Landsleute so etwas Grausames haben antun können.
Tu te dis, c'est pas possible que le génocide s'est passé ici. C'est pas possible qu'il y a 30 ans on a tué 1 million de personnes. C'est pas possible que plus de 3 millions ont été des tueurs.
Du fragst dich, ist es möglich, dass hier vor 30 Jahren 1 Million Menschen ermordet wurden, dass mehr als 3 Millionen Menschen zu Mördern geworden sind? Es kann nicht sein, dass alles kaputt war.
Et maintenant?
Aber sie sieht auch bei ihren regelmäßigen Aufenthalten in ihrem Heimatland dessen enorme Entwicklung.
Ruanda hat seine Schönheit zurückgewonnen. Touristen kommen hierher, auch weil man die Chance hat, die Berggorillas zu sehen. Ein wunderschönes Land. Wir haben Riesenschritte gemacht in der Entwicklung. Was den Genozid anbelangt, gibt es inzwischen Möglichkeiten, wie wir unserer Lieben gedenken können und wie wir nicht vergessen, was passiert ist. Es ist passiert. Und wir müssen achtsam sein für die Zukunft.
Und da ist Dr. Anna-Maria Brandstetter. Die Ethnologin hat lange am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Uni Mainz gearbeitet, kennt Ruanda von vielen Besuchen. Um zu erfassen, wo Ruanda 30 Jahre nach dem Völkermord steht, hat sie darüber nachgedacht, wie weit Deutschland mit der Aufarbeitung des Holocaust nach 3 Jahrzehnten war.
Ich habe mir irgendwann mal überlegt, okay, 30 Jahre, das ist 1975 gewesen. Also 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung der Lager, nach dem Ende der Shoah. Wo waren wir 1975?
Anna-Maria Brandstetter hat in Ruanda erforscht, wie Opfer, aber auch Täter mit dem Geschehenen umgehen, wie sie trauern, sich erinnern. Und dass es wichtig ist, die Opfer des Völkermords gegen die Tutsi nicht mit den Opfern des vorangegangenen Bürgerkriegs in Ruanda oder denen aus der Zeit der Befreiung zu vermengen.
Und das ganz wichtig ist, dass eben nicht der Völkermord gegen die Tutsi mit dem anderen Morden auch so in eins gebracht wird. Das sind verschiedene Gründe, aus denen Menschen umgebracht wurden und ihr Leben verloren haben. Und ich glaube, das muss man auch auseinanderhalten. Das halte ich für sehr wichtig.
Es war wie eine Zäsur. Es war eine Zäsur in der Geschichte des Landes.
Auch Michael Nieden ist ein Deutscher, der sich Ruanda verbunden fühlt. Er hat 7 Jahre dort gelebt und war danach 12 Jahre Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz-Ruanda. Denn das Bundesland pflegt seit mehr als 40 Jahren eine Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land. In diese Zeit fiel nicht nur der Völkermord, sondern auch die Erinnerungsarbeit. Wie die Ruanderinnen und Ruander das angegangen sind, hat Michael Nieden fasziniert.
Und die neue ruandische Regierung hat dezidiert darauf hingearbeitet, dem Land eine gewisse neue Würde zurückzugeben und verbunden mit einer Ausrichtung einer Vision, der Formulierung einer Vision, wie die Zukunft gestalten werden könnte. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Wir alle sind Ruanda und jetzt sind wir unabhängig von unserer Geschichte. Wir lösen uns von unserer Kolonialgeschichte.
Soweit die Einschätzungen von Michael Nieden, Anna-Maria Brandstetter und Esther Mujawayo Kaina. Wir können aber in dieser SWR2-Wissen-Folge nicht über Ruandas Weg der Erinnerung und Versöhnung berichten, ohne die brutalen 100 Tage des Völkermords zusammenzufassen. Er begann in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994.
Der UNO-Beauftragte in Ruanda hatte dem Sicherheitsrat in New York letzte Nacht berichtet, das war kein Unfall, das war ein Anschlag. Die Präsidentenmaschine wurde mit Raketen beim Landeanflug auf Kigali abgeschossen. Beide Präsidenten sind tot.
ARD-Korrespondent Michael Franzke berichtete am Morgen über die Ereignisse des Vorabends. Beim Landeanflug auf Kigali war das Flugzeug mit dem ruandischen Präsidenten und Hutu-Anführer Juvenal Habyarimana und seinem burundischen Kollegen abgeschossen worden. Alle Insassen starben. Bis heute ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Fest steht aber, der Abschuss hat den Genozid an den Tutsi ausgelöst. Denn sofort errichtete die regierungsnahe Interahamwe-Miliz Straßensperren in der Hauptstadt. Mit Macheten und Granaten in der Hand und vorbereiteten Todeslisten in der Tasche. Am 7. April telefonierte die ruandische Premierministerin Agathe Uwilingiyama mit dem Radiosender France International
und schildert die dramatische Situation in der Hauptstadt. Überall wird geschossen, wir fühlen uns terrorisiert. Wir liegen in unseren Häusern auf dem Fußboden und können nicht rausgehen. Das ist das letzte Tondokument der Premierministerin. Noch am selben Abend wurde Agathe Uwilingiyama, die den Extremisten als zu liberal galt, vergewaltigt und ermordet. Obwohl sie eine Hutu war. Die Vorgeschichte des Genozids ist geprägt vom Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1962 war Ruanda belgische Kolonie. Die Belgier bauten eine Zweiklassengesellschaft auf, bevorzugten die Tutsi-Minderheit und ließen sie zum verlängerten Arm der Kolonialmacht werden. Tutsi hatten viele Privilegien, etwa bei der Bildung oder bei der Übernahme von politischen Ämtern. Nach der Unabhängigkeit übernahm die Hutu-Mehrheit die Macht in Ruanda und drehte den Spieß um. Privilegiert waren fortan Hutu. Immer wieder gab es in der Folge Übergriffe auf Tutsi mit Plünderungen, Vertreibungen, auch Toten. Im Herbst 1990 fiel deshalb vom Nachbarland Uganda Rebellenführer Paul Kagame mit einer Armee in Ruanda ein, die er aus Exil-Tutsi zusammengestellt hatte, die Ruandische Patriotische Front, kurz FPR. Das löste einen Bürgerkrieg aus, der den Tutsi das Leben in Ruanda noch schwerer machte. Was Anfang April 1994 in Kigali begonnen hatte, breitete sich rasant im ganzen Land aus. Straßensperren, alkoholisierte, hochbewaffnete Milizen, die Jagd machten auf Tutsi und gemäßigte Hutu, die sich dem Morden widersetzten. Massenhafte Vergewaltigungen, Folter und Massenmord. So lange, bis es der FPR unter Paul Kagame im Juli 1994 gelang, Ruanda gänzlich einzunehmen und den Genozid nach 100 Tagen zu beenden.
Wir, die nicht ermordet wurden, waren zum Leben verdammt.
Die Sozialpsychologin und Politikwissenschaftlerin Assumpta Mogiranesa befand sich während der Zeit des Völkermords im Ausland, ist aber danach nach Ruanda zurückgekehrt. Assumpta Mogiranesa erinnert sich, wie schnell die FPR unter Paul Kagame eine wichtige Entscheidung getroffen hat.
Ein wichtiger Punkt war, und das war den Kämpfern der ruandischen Patriotischen Front klar, dass Ruanda in Zukunft nicht Hutu oder Tutsi gehört. Alle bilden zusammen die Gesellschaft, auch die Mörder und ihre Opfer. Alle müssen zusammenleben. Wir haben das anfänglich nicht verstanden. Versöhnung war ein undenkbares Konzept in dieser Epoche. Auch die Einheit war zunächst undenkbar.
Um diesen Gedanken voranzutreiben, ließ die neue Regierung zum Beispiel den Eintrag der Ethnie in den Ausweisen löschen.
Meine Hypothese ist, dass uns das gelungen ist, weil wir vorher eine brüderliche Gesellschaft waren. Der Umstand, dass es eine Gewinnermacht gab, eine Macht, die für das Zusammenleben war, hat dazu beigetragen, dass wir zusammen auf dieser ruandischen Erde leben, mit unseren Verletzungen. Jeder Erwachsene lebt mit dem Bewusstsein, dass er ausgerottet werden sollte oder dass er seinen Nachbarn ausrottete.
Weitere Maßnahmen wurden ergriffen, anfänglich von der Regierung angestoßen. Gleichzeitig entwickelten sich Initiativen aus der Gesellschaft heraus. Der Monat April wurde zum Trauermonat erklärt. Die erste Woche im April ist die Haupttrauerwoche. Es bildeten sich Opferverbände und die Witwenorganisation AVEGA. Außerdem
Umuganda.
An einem Samstag im Monat arbeitet die gesamte ruandische Bevölkerung für ihr Land, fegt Straßen, sammelt Müll ein, bepflanzt Grünstreifen und vieles mehr, um Ruanda sauber zu halten, aber auch um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Agaciro.
Wohlhabende Ruanderinnen und Ruander zahlen in einen Fonds, aus dem Entwicklungsprojekte im Land finanziert werden.
Gacaca.
Ein sehr wichtiger Beschluss. Bereits 1995 forderte die ruandische Regierung dazu auf, nach Strategien für die juristische Aufarbeitung des Völkermords zu suchen. da die nationale Justiz mehr als 200 Jahre damit beschäftigt gewesen wäre, alle Verbrechen aus dem Völkermord zu verhandeln, setzte die Regierung sogenannte Wiesengerichte ein. Gerichte, mit denen in vorkolonialer Zeit kleine Vergehen innerhalb der Dorfgemeinschaft geklärt wurden.
Die Gacaca-Gerichte, wie allgemein viele afrikanischen Rechtsprechungen, haben zum Ziel, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Also einen Ausgleich zu finden in der Rechtsprechung zwischen Opferfamilie und Täterfamilie. Es geht nicht primär darum, den Täter auszuschließen, sondern es geht darum, wie können jetzt Opferfamilie und Täterfamilie weiterhin zusammenleben.
Esther Mujawayo-Kainer erzählt, dass das funktioniert hat. Nicht immer, aber oft.
Die Leute mussten ermutigt werden. Und die Sprache ist wiedergekommen durch die Gacaca-Gerichte. Die haben viel geholfen. Es gab Mörder, die wirklich aus tiefstem Herzen um Verzeihung gebeten haben. Und es gab welche, deren Entschuldigung nur Lippenbekenntnisse waren, um freigelassen zu werden.
Seit Sommer 2002 versuchten sich erste Pilotgerichte mit der juristischen Aufarbeitung. In den Jahren 2005 bis 2012 tagten dann rund 13.000 Gacaca-Gerichte im ganzen Land, um die Fälle der großen Masse der Mörder, Vergewaltiger und Plünderer zu verhandeln. Das nationale Rechtssystem konzentrierte sich auf Planer und Anstifter zum Völkermord. Die führenden Köpfe des Völkermordes wurden vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda im tansanischen Arusha angeklagt. Dieses Gericht war bis 2015 tätig und verurteilte 62 Personen. Bei vielen dieser Prozesse trat auch die Association des Veuves du Génocide d'Avril, die Witwenorganisation AVEGA, auf, die Esther Mujawayo-Kainer 1995 mitbegründet hat und deren Vizepräsidentin sie war. Den Überlebenden war es wichtig, auf die systematische Vergewaltigung von Frauen, Mädchen und Jungen während des Völkermords aufmerksam zu machen. Denn viele Opfer fühlten sich hilflos.
Wenn du alles verloren hast, ist dir alles egal. Es gibt nichts mehr zu verlieren. Wir waren in den Straßen. Wir haben gesprochen. Wir haben gesagt, dass wir vergewaltigt und mit AIDS infiziert wurden. Wir sind in den Prozessen aufgetreten, bei den Gacaca-Gerichten, aber auch im Internationalen Gerichtshof von Arusha. Dort haben wir was erreicht, das fantastisch ist, nämlich, dass der Straftatbestand der Vergewaltigung zum Zweck des Völkermordes anerkannt worden ist. So haben wir etwas für die Menschheit erreicht, für Frauen weltweit.
Nicht nur in Ruanda. In den vergangenen Jahren sind auch in Deutschland, etwa in Frankfurt und Stuttgart, sowie in anderen europäischen Ländern Menschen wegen Völkermordverbrechen verurteilt worden.
Draft Decision 45.com 8B.51 adopted as amended. Congratulations to Rwanda.
Große Freude im saudi-arabischen Riad im Herbst 2023. Das UNESCO-Welterbekomitee beschließt, folgende 4 Genozid-Gedenkstätten Ruandas in die Welterbeliste aufzunehmen:
Nyamata, Murambi, Gisosi und Bisesero.
Eine Kirche, eine Schule, die zentrale Gedenkstätte des Landes, in der mehr als 250.000 Opfer bestattet wurden, sowie ein Berg, auf dem die verfolgten Tutsi 2 Monate lang Widerstand leisteten. Mit der Bewerbung als Weltkulturerbe wollte Ruanda seine Erinnerungskultur an den Völkermord stärken. Die internationale Anerkennung ist eine wirksame Strategie, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Ideologie und deren Leugnung zu bekämpfen. Die Art und Weise, wie des Völkermords gedacht wird, habe sich im Laufe der letzten 30 Jahre stark verändert, hat Ruanda-Kenner Michael Nieden beobachtet.
In Ruanda war es dann vor allem die Schädel-Knochen-Ausstellung, nicht? Wo man also diese Brutalität dargestellt hat, auch die Bilder von Kirchen, wo die Leichen rumlagen und so weiter. Da geht man jetzt auch weiter weg und ähnlich wie bei uns, man personifiziert, man stellt einzelne Personen vor, wie sie gelebt haben und arbeitet mehr auf diesen Aspekt hin. Eigentlich sind wir doch alle Menschen. Und wie kann es sein, dass also so eine Diskriminierung, so ein Hass, so eine Wut, so ein Totschlag zustande kommt?
Gerade junge Ruanderinnen und Ruander nutzen andere Formen der Trauer. Sie drücken sich in Theaterstücken oder Musik aus, in denen sie Fragen stellen wie: Was haben die Eltern gemacht? Wie kam es dazu? Und was lernen wir daraus? Die Sozialpsychologin Assumpta Mogherini-Sa.
Ich antworte als eine Frau, die nach dem Genozid beschlossen hat, 4 Kinder zu bekommen. Ich schaue die Kinder an und frage mich: Oh Gott, ich habe sie auf die Welt gebracht. Welchen Sinn des Lebens kann ich ihnen geben? Es gibt einen Bruch zwischen den Generationen, der sehr schwer zu heilen ist. Denn wir tragen das Unaussprechliche in uns, auf Seiten der Opfer sicherlich, aber noch mehr auf Seiten der Mörder. Die Erwachsenen haben die Tendenz, das Wesentliche zu verbergen.
Ich sage das als Psychotherapeutin. Man muss aufpassen mit dem Nichtgesagten, dem Unsagbaren, den Wunden. Für die Überlebenden und für die Mörder. Da sind noch Traumata, die bearbeitet werden müssen. Die Kinder sind nach dem Genozid geboren und haben das posttraumatische Belastungssyndrom und Depressionen. Die Gesellschaft hat verstanden, dass das ein Thema ist, das angegangen werden muss. Es ist kein Tabuthema mehr, aber es fehlt an Psychotherapeuten.
Deshalb schult die Witwenorganisation AVEGA Frauen, die dazu bereit sind, in aktivem Zuhören. Diese Frauen können anderen durchaus helfen, auch wenn sie keine voll ausgebildeten Therapeutinnen sind, findet Esther Mujawayo-Kainer eine wichtige Aufgabe. Schließlich sind mehr als 60% der Bevölkerung in Ruanda jünger als 35 Jahre. Die meisten haben den Völkermord nicht erlebt, spüren aber seine Folgen. Das ist das, was die Psychologie Post-Memory nennt, erläutert Sozialpsychologin Assumpta Mogherini-Sa.
Alle jungen Menschen hören, dass über den Genozid gesprochen wird, über Gacaca, über Massaker. Aber es wird kein Raum eingeräumt, um allgemein verständlich zu machen, was das alles bedeutet. Also, die Frage der Postmemoire ist eine neue Herausforderung für die nächsten 30 Jahre.
Damit sich auch jene Ruanderinnen und Ruander, die nach dem Genozid ins Ausland gegangen sind, mit ihrer Geschichte auseinandersetzen können, gibt es auch dort Mahnmale. Schließlich nehmen die Exilanten ihre Konflikte mit, wie die gewalttätigen Ausschreitungen von Eritreern beispielsweise in Stuttgart gezeigt haben. Seit kurzem steht am Eingang des Friedhofs von Oberlauchringen im baden-württembergischen Landkreis Landshut ein schwarz schimmernder Marmorstein, die erste Gedenkstätte für die Opfer des Genozids an den Tutsi in Deutschland. Die Justus-von-Liebig-Schule in Oberlauchringen pflegt eine enge Partnerschaft mit einer Hauswirtschaftsschule in Ruanda und wollte deshalb zum 30-jährigen Gedenken an den Genozid ein Zeichen setzen. In Frankreich und Belgien gibt es bereits solche Gedenkstätten, die zur Wachsamkeit mahnen. Denn auch 30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda existieren extremistische Gruppierungen, die Tutsi-Minderheit vernichten wollen. Das sind vor allem damals ausgewanderte Mörder oder Planer des Völkermords. Sie und ihre Nachfahren leben heute hauptsächlich in Kanada, Belgien und Frankreich sowie in den skandinavischen Ländern. In Deutschland lebten sie nur vereinzelt, sagt Michael Nieden.
Das hängt einfach damit zusammen, dass man damals Französisch gesprochen hat und man ist eben in die frankophonen Länder dann ausgewandert. In Deutschland habe ich nicht das Gefühl, dass hier eine sehr starke Bewegung ist. Vereinzelt kenne ich auch Ruander und Ruanderinnen, die mit sehr schwierigen Bemerkungen auch schon mal mit mir gesprochen haben, wo ich gedacht habe, hoppla, also das geht gar nicht.
Diese extremistischen Ansichten nähren sich aus dem Umstand, dass 2 Phasen in der ruandischen Geschichte noch nicht aufgearbeitet worden sind. Der Bürgerkrieg ab 1990 sowie die Jahre direkt nach Beendigung des Genozids an den Tutsi. Der Ton zwischen Ruanda und dem großen Nachbarn, Demokratische Republik Kongo, hat sich in jüngerer Zeit wieder verschärft. Die angespannte Situation in der Region ist politisch nicht ungefährlich, obwohl im Inneren Ruandas Frieden herrscht. Die jungen Ruanderinnen und Ruander wollen nach vorne blicken, die Vergangenheit ein Stück weit hinter sich lassen und ihr Land weiter voranbringen. Das sagt Giselle Oldorf, Doktorandin am Institut für Ethnologie und Afrikastudien an der Universität Mainz. Sie ist in Ruanda geboren, kam als Baby nach Deutschland und hat durch den Genozid ihre Großmutter verloren. Giselle Oldorf forscht zur Zukunft Ruandas und begleitet junge Menschen in einem Jugendzentrum in Kigali.
Wenn ich jetzt einfach an die jungen Menschen denke, mit denen ich so viel zusammen war, dann erkenne ich schon zum einen eine sehr große Herausforderung, die einfach in dem Mangel der Arbeitsplätze liegt. Es gibt einfach wenig Industrie, wenig Arbeitsplätze. Die Regierung schaut natürlich schon auch in ihrem Diskurs sehr stark auf Selbstständigkeit zu setzen, auf die Idee, mindestens für sich selbst einen Arbeitsplatz zu schaffen, bestenfalls aber auch noch für andere.
Weil die ruandische Regierung von Anfang an einen Schwerpunkt auf Bildung gelegt hat, sind viele junge Menschen gut ausgebildet. Die Einschulungsrate liegt inzwischen bei mehr als 95%. Auch die Träume dieser jungen Menschen hat Giselle Oldorf abgefragt, die sich gar nicht so sehr von denen anderer Jugendlicher auf der Welt unterscheiden.
Also es geht schon auch darum, Sinn darin zu erkennen, in dem, was sie tun. Es geht sehr viel auch um sich, also ein Einbringen in die Gemeinschaft, auch für andere da sein, für andere was tun. Das war immer wieder, wirklich in den verschiedensten Kontexten war das immer wieder ein Thema.
30 Jahre nach dem Völkermord hat Ruanda viel erreicht auf seinem Versöhnungsweg, trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen. Auch politisch bleibt die Situation schwierig, denn Präsident Paul Kagame regiert das Land seit Ende des Völkermords inzwischen streng autokratisch. Die Menschenrechte wurden stark eingeschränkt, darunter vor allem die Meinungs-, Medien- und Vereinigungsfreiheit. Ethnologin Anna-Maria Brandstätter.
Von außen betrachtet kann man sagen, ja, es ist problematisch. Andererseits sind die Erfahrungen des Völkermords gegen die Tutsi eben auch unglaubliche Erfahrungen. Und diese Angst kann schon auch zu Maßnahmen führen. Also ich will das gar nicht entschuldigen, aber kann zu Maßnahmen führen, von denen wir sagen, na ja, das ist jetzt überzogen und es kann doch eigentlich entspannt sein.
Die Sozialpsychologin Assumpta Mugiranesa setzt darauf, dass es weiterhin Projekte gerade für junge Menschen gibt.
Dann hoffen wir mal, dass wir bis zur 35. Gedenkfeier zum Genozid Schulprogramme und akademische Programme gefunden haben werden. Und vielleicht Kunst- und Kulturräume, damit die jungen Menschen dort die Vergangenheit ihrer Eltern verarbeiten können. Damit sie das umwandeln können in ein Theaterstück, in eine Performance, in ein Lied, eine Malerei. Denn die Kunst überwindet die Grenzen, die die Postmemoire emotional gezogen hat. Durch das schlimme, katastrophale Ereignis, einen Genozid.
SWR 2 Wissen.
Ruandas Versöhnungsweg, 30 Jahre nach dem Völkermord. Autorin und Sprecherin Marie-Christine Werner, Redaktion Sonja Striegel, Regie Günter Maurer. Für alle, die interessiert, wie Kriegsverbrechen gesühnt werden, habe ich einen Hörtipp. Vorwurf Völkermord, Genozide vor Gericht. Diese SWR2-Wissen-Folge steht in der ARD-Audiothek und gibt's überall, wo es sonst Podcasts gibt.
SWR2-Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.